Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Herr Pater Mehlmann, liebe Gläubige, ich wollte diesen kurzen Besuch hier in Priorat München dazu benutzen, um Ihnen ein klein wenig die Gründe unseres Festhaltens am überlieferten Heiligen Messopfer darzulegen. Es gibt ja Leute, die meinen, die neue Liturgie unterscheide sich von der überlieferten nur dadurch, dass eben erstere in der Volkssprache gefeiert werde, die andere im Latein. Dies ist nun nicht so. Es gibt sehr gewichtige, dogmatische, lehrmäßige Gründe, die es uns zur Pflicht machen, am überlieferten Heiligen Messopfer festzuhalten. Ein erster Grund liegt darin, dass die neue Messe dem Volk zugewandt wird, während die alte, die überlieferte Heilige Messe immer gegen das Kreuz gefeiert wird, dem Tabernakel zu, beziehungsweise gegen Osten, der aufgehenden Sonne entgegen, als dem Symbol des auferstandenen und verherrlichten Christus. Und das hat seinen guten Grund. Denn die Sakramente sind eingesetzt propter homines, der Menschen wegen. Das Opfer hingegen wird Gott und Gott allein dargebracht, der Ursprung alles Seins ist, der das Ziel aller Dinge auf Erden ist und der König über seine ganze Schöpfung. Im Opfer der Heiligen Messe anerkennen wir also diese Oberherrschaft Gottes über jeden einzelnen Menschen und über alle Völker und das ganze Universum. Und folglich wird die Heilige Messe nicht zum Volk hin zelebriert, zum Menschen hin, sondern zu Gott hin. Das ist nicht dasselbe. Das sind zwei Grundausrichtungen, die man zur Kenntnis nehmen muss. Das eine unterscheidet sich himmelweit vom anderen. Zweitens, welchem Gott wird aber dieses Opfer dargebracht? Natürlich dem Gott der Offenbarung, also dem dreifaltigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dieses Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit wird im Ritus der Heiligen Messe immer wieder zur Sprache gebracht. Tritt immer wieder hervor. Denkt mir nur, wie die Heilige Messe beginnt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Altare Gottes will ich treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Und dann schaut weiter und erkennt die dreimal drei Anrufungen im Kyrie. Dann seht weiter und ihr erkennt das Gloria, wo zunächst man sich an den Vater wendet, dann an seinen eingeborenen Sohn und schließlich auch in der Endform an den Heiligen Geist. Wir sehen dann, wie das Sanctus den dreimal heiligen Gott feiert. Und wir sehen das dreimalige Agnus Dei und das dreimalige Herr, ich bin nicht würdig, bei der Austeilung der Heiligen Kommunion. Alles erzählt uns also über das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Noch viel mehr erfahren wir dies in den Gebeten selbst. Am Ende der Opferungsgebete heißt es, Suscipe Sancta Trinitas, Hanc Oblationem. Nimm an, allerheiligste Dreifaltigkeit, diese Opfergabe. Und ganz am Ende der Heiligen Messe, unmittelbar vor dem Segen, heißt es, Placia Tibi Sancta Trinitas. Dir, allerheiligste Dreifaltigkeit, sei wohlgefällig dieses Opfer der Versöhnung, das ich, dein Diener, dir dargebracht habe. Nicht nur die Worte bringen das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit zum Ausdruck, sondern auch der Ritus selbst, die Gesten. So wird immer und immer wieder dreimal das Kreuzzeichen gemacht über die Opfergaben. Die Neuerer haben diese Kreuzzeichen abgeschafft. Zunächst haben sie statt der drei Kreuzzeichen eines noch hingesetzt und haben gesagt, das seien unnötige Wiederholungen. Als sei der Sohn eine unnötige Wiederholung des Vaters. Nein, liebe Gläubige, das ist der Ausdruck unseres Glaubens und des Fundamentes unseres Glaubens, der allerheiligsten Dreifaltigkeit, von der die Urchristheit noch viel mehr Bescheid wusste als wir in unseren Tagen. So kam es, dass der Martyrerleib der heiligen Cäcilia im 19. Jahrhundert aufgefunden wurde mit drei ausgestreckten Fingern und zwei eingebogen. Das bedeutet denn nichts anderes als das Bekenntnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit und das Bekenntnis der beiden in einer göttlichen Person, nämlich der zweiten, geeinten zwei Naturen in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Die allerheiligste Dreifaltigkeit also von großer Bedeutung. Und so können wir es nicht verstehen, wie die Neuerer gerade die beiden wunderbaren Gebete am Ende der Opferung und am Ende der Heiligen Messe, diese Lobgesänge auf die allerheiligste Dreifaltigkeit, ersatzlos im neuen Ritus gestrichen haben. Drittens, die Heilige Messe ist eine wahre Opferhandlung. Und auch das muss natürlich im Ritus entsprechend zur Sprache kommen. Und so sehen wir, wie immer wieder das Kreuzzeichen über die Gaben gemacht wird, eben als Bekenntnis, dass die Heilige Messe die unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers des Kalvaria-Geschehens sei. So sagt es ja das Konzil von Trient, dass in der Heiligen Messe das gleiche Opfer dargebracht werde wie damals am Kreuz. Nur dass es hier in unblutiger Weise gefeiert wird, wenn es damals in blutiger, schmerzhafter Weise dargebracht worden ist. Das Konzil führt näher aus, dass es sich um denselben Opferpriester handelt, um unseren Herrn Jesus Christus, der in der Heiligen Messe durch den menschlichen Priester hindurch handelt. Und so spricht ja der menschliche Priester diese geheimnisvollen Worte: Das ist mein Leib, das ist mein Blut, wohlwissend, dass es nicht sein Leib und nicht sein Blut ist. Aber er spricht und handelt eben in persona Christi. Christus, seine Zunge und seine Hand leihend. Und dann seht weiter, es ist auch dieselbe Opfergabe, nämlich unser Herr und Heiland selbst. Und es ist auch der gleiche Opferziel, das gleiche Opferziel, nämlich Anbetung und Preis des lebendigen Gottes, Danksagen für alle Gaben, Segnungen und Gnaden, die wir von Gott empfangen haben, und darüber hinaus Bitte in all unseren Nöten, Sorgen, Bedürfnissen des menschlichen Lebens und schließlich und endlich auch bitte um die Verzeihung unserer Sünden. Es ist also ein wahres Sühneopfer. Dieses Sühneopfer und dieses Opfer überhaupt, diese Opferhandlung, wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass in der Heiligen Messe eine Doppelkonsekration vollzogen wird. Dort also die Gestalten des Brotes getrennt sind von den Gestalten des Weines. Dass also Leib und Blut voneinander getrennt sind, sakramental getrennt, so wie der Herr am Kreuze verblutet ist und wie also dort Leib und Blut getrennt waren. So wird also sichtbar sein Opfer, sein blutiges Opfer von Kalvaria dargestellt und es bringt uns dieselben Früchte und Segnungen wie das Kreuzesopfer selbst. Man sieht nun, wie im neuen Ritus all diese Dinge verdunkelt sind, in den Hintergrund gerückt werden. So zum Beispiel durch die Tatsache, dass bereits der Artikel 7 die Heilige Messe im neuen Ritus definiert als die Versammlung der Gläubigen zur Feier des Gedächtnisses des Herrn unter dem Vorsitz des Priesters, gemäß den Worten Jesu Christi, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Nein, liebe Gläubige, die Heilige Messe ist keineswegs die Versammlung der Gläubigen, sondern die Heilige Messe ist das unblutige Kreuzesopfer auf unseren Altären, inmitten der Christenheit. Und die Gläubigen versammeln sich dazu, um an diesem Opfer teilzuhaben und seine Früchte zu empfangen. Aber die Versammlung der Gläubigen ist nicht die Heilige Messe. Wäre genauso unsinnig, wie wenn ich sagen würde, eine Sinfonie ist die Versammlung von Musikfreunden. Nein, die Musikfreunde versammeln sich dazu, um die vom Komponisten komponierte Musik zu hören, sich an ihr zu erfreuen und sich in sie zu versenken. Man verwechselt hier das Wesen mit dem Ziel. Man verwechselt, um es philosophisch auszudrücken, die Causa Formalis mit der Causa Finalis. Die Heilige Messe also ein wahres Opfer. Und folglich bedarf es bei der Heiligen Messe auch eines Opferaltares und eines Opferpriesters. Und folglich ist auch die Heilige Messe völlig herausgehoben aus dem alltäglichen menschlichen Geschehen. Und deshalb verwendet der Priester dort auch die Kultsprache. Gewiss ist das Latein nicht das Allerwichtigste, aber es ist doch ein wichtiger Punkt, von dem Pius XII. Sagte, dass diese Sprache gerade die Einheit der Kirche zum Ausdruck bringe und diese Einheit auch mitbewirke. Ein Opferaltar also ist notwendig. Und ihr seht, wie also die neue Liturgie, die meistens an einem Tisch gefeiert wird, sich vom wahren Begriff des heiligen Messopfers unterscheidet. In der Tat gibt es drei Wirklichkeiten, die untrennbar miteinander verbunden sind. Der Altar, der Priester und die Opferhandlung. Und in der neuen Liturgie sehen wir ebenfalls drei Begriffe, die miteinander verbunden sind, nämlich der Tisch, der Vorsitzende und das Mahl. Man versammelt sich um einen Tisch, um mit seinen Freunden ein Mahl zu halten. Wir sehen darüber hinaus, wie auch in den Gebeten selbst diese Wirklichkeit des Messopfers verdunkelt ist in der neuen Liturgie. In der alten Liturgie heißen die Opferungsgebete Suscipe Sancte Patrum Omnipotens et Deus, Hanc Immaculatum Hostiam. Heiliger Vater, nimm diese unbefleckte Opfergabe gnädig an. Wer ist diese Opfergabe? Unser Herr Jesus Christus selbst, sein Fleisch, sein Blut, seine Menschheit. Nun werden, sagen die Neuerer, aber wie kann man das sagen bei der Opferung, da der Christus noch gar nicht gegenwärtig ist und da er erst in der Wandlung vom Himmel herniedersteigt, um unter uns Wohnung zu nehmen? Das ist ohne Zweifel richtig, aber die Kirche schaut eben die Ereignisse mit überzeitlichen, mit den Augen der Ewigkeit. Und folglich sieht sie bei der Opferung bereits Christus auf dem Altare, obwohl er tatsächlich erst in der Wandlung herniedersteigt. Aber wir können nicht von der unbefleckten Opfergabe sprechen als vom Brot. Die Neuerer haben folglich diese Opferungsgebete vollkommen geändert und bezeichnen sie als Gabendarbringung und sagen, wir bringen dir das Brot vor dein Angesicht als die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Das ist etwas vollkommen anderes als die unbefleckte Opfergabe. Und ein Gleiches geschieht bei der Darbringung des Kelches, wo es heißt, wir opfern dir, Herr, den Kelch des Heiles. Das heißt, des Heiles der Welt, des Heiles der Seelen. Das Blut Jesu Christi, das auf den Altären fließt, wie es auf Kolvaria geflossen ist, nur hier in geheimnisvoller Weise. Im neuen Ritus heißt es, dass man den Kelch vor das Angesicht Gottes bringe, den Wein als die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Man sieht hier, wie die Theologie zur Anthropologie wird, die Gotteslehre einfach zu einer banalen Menschenlehre, wie die neue Liturgie nicht mehr gottzentriert ist, sondern menschenzentriert, wie nicht mehr das Übernatürliche, das Überzeitliche im Mittelpunkt steht, sondern reines menschliches, soziales Tun. Kirche wird zu einem Sozialverein. Liebe Gläubige, in besonderer Weise ist wichtig im Heiligen Messopfer der Sühnegedanke. Und so betet man im alten Ritus, im Opferungsgebet, nimm an, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, diese unbefleckte Opfergabe. Ich bringe sie dir dar für meine unzähligen Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten. Es wird also immer wieder von der Schuld der Menschen und der Entsühnung der Seelen durch das Opfer des Altares gesprochen. Dieser Sühnegedanke ist im neuen Ritus so gut wie ganz getilgt. Man will nur noch ein Dankopfer feiern, so wie es Luther getan hat und die Reformatoren, aber man will nicht mehr die Menschheit von Schuld und Sühne von Schuld und Sünde befreien. Ist die Heilige Messe ein wahres Opfer, dann muss auch das Opferlamm wirklich gegenwärtig sein. Und so ist es in der Tat, dass also unser Herr Jesus Christus unter den Gestalten des Brotes und des Weines, wie das Konzil von Trient sagt, wäre realiter et substantialiter gegenwärtig ist. Wahrhaft, wirklich und wesentlich. Und er ist gegenwärtig auch im kleinsten Teil der Hostie. Und so hält der Zelebrant nach der Konsekration Daumen und Zeigefinger geschlossen. Denn es könnten ja da kleinste Teile anhaften, die dann nach der Austeilung der Kommunion bei der Abwaschung der Finger eben abgespült werden. Davon ist im neuen Ritus überhaupt keine Rede mehr. Und so kommt es auch, dass die Kommunion in die Hand ausgeteilt wird, stehend ausgeteilt wird, und man also der kleinsten Teile, die dann in der Hand verbleiben, des Kommunizierenden oder gar zu Boden fallen oder ganze Hostien, auf denen man dann herumtrampelt, dass deren alle nicht mehr geachtet wird. Ja, nach dem Tode Johannes Pauls II. Wurde gar eine Hostie in einer seiner Messen konsekriert, im Internet versteigert. Das sind schreckliche Blasphemien. Aber dazu führt die neue Liturgie. Es sind die logischen Konsequenzen. Man sieht in der alten Liturgie, wie der Priester unmittelbar, nachdem er die Wandlungsworte ausgesprochen hat, das Knie beugt in Anbetung und Verehrung vor dem jetzt durch seine Worte gegenwärtig gesetzten Christus. Im neuen Ritus macht er zunächst die Elevation, die Aufhebung der Gaben, um dann erst das Knie zu beugen. Das kann nun katholisch verstanden werden, aber auch protestantisch. Denn nach protestantischer Lehre, der Lehre Luthers, wird Christus eher durch den Glauben der Gläubigen, der versammelten Gemeinde gegenwärtig, wenn überhaupt im Protestantismus von Realpräsenz gesprochen werden kann. Jedenfalls gemäß ihrer Konzeption. Das ist nun nicht dasselbe. In der Tat, liebe Gläubige, ist es wichtig, dass wir auch bekennen, dass ein Unterschied, ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen dem Amtspriestertum und dem allgemeinen Priestertum der Laien. Und auch dies bringt der Ritus entsprechender Weise zum Ausdruck. So beten wir zweimal das Confiteor beim Stufengebet. Einmal verrichtet es der Priester, ein andermal der Gemeinde oder der Ministrant im Namen der Gemeinde. So betet der Priester am Ende der Opferungsgebete: Betet, Brüder, dass mein und euer Opfer wohlgefällig werde vor Gott, dem allmächtigen Vater. Es sind also zwei verschiedene Opfer, von denen hier die Rede ist. Und deshalb empfängt auch der Priester zunächst die Kommunion und teilt sie dann erst den Gläubigen als einen Annexen, als einen anhängenden Ritus im Heiligen Messopfer aus. Das sind wesentliche Punkte, die Unterscheidung des Amtspriestertums vom allgemeinen Priestertum der Laien, das diesen verliehen worden ist in der Heiligen Taufe, nicht, dass sie als Priester amten und walten, sondern dass sie imstande sind, die Sakramente zu empfangen, nicht sie zu spenden. Welche Folgerungen werden wir ziehen? Liebe Gläubige, das Heilige Messopfer ist ein so überreicher Schatz, ein solch unermesslicher Wert, dass es wirklich gilt, sein ganzes Leben für diesen Schatz einzusetzen. Wie der Erzbischof Lefebvre 1979 in Paris bei seinem goldenen Priesterjubiläum gesagt hat: Wir müssen einen Kreuzzug für das heilige Messopfer in die Wege leiten. In der Tat ist das heilige Messopfer aufs Engste verbunden mit dem christlichen Leben selbst. Das christliche Leben kann dargestellt werden als eine gelebte, gefeierte, heilige Messe, wo der Introitus die Taufe ist, wo der Mensch also hinzutritt zum Dienste Gottes, zur Verherrlichung und zum Lobpreis seiner Majestät. Und wo er dann im Kyrie um Erbarmen ruft für all seine Verfehlungen, Sünden, Nachlässigkeiten und Fehler. Wo er dann Gott preist im Gloria, wo er das heilige Evangelium durch Tat und Wort seiner Umgebung verkündet, wo er dann im Opferungsgebet sich selber zur Opfergabe macht, in Vereinigung mit dem geopferten Christus. In der Tat haben wir ja alle, wir wissen das, unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Kreuze, unsere Schmerzen, unser Leid in diesem Leben zu tragen. Und dieses Leid und dieses Schmerz wird, wie der Erzbischof einmal gesagt hat, zu einem unermesslichen Schatz, vereinigt mit dem Blut der Jesu Christi, vereinigt mit dem Leiden seines mystischen Leibes, seiner heiligen Kirche, vereinigt also mit allen Gläubigen des ganzen Erdenkreises. Und die heilige Messe, nicht nur eine das christliche Leben, nicht nur eine Opferung, sondern auch eine Konsekration. Das heißt, eine Wandlung des Menschen im christlichen Leben, durch das Gebet, durch die Sakramente, auch durch das willig angenommene Leiden, eine Konsekration und eine Wandlung vom Irdischen zum Himmlischen, vom Zeitlichen zum Ewigen, vom Menschlichen zum Göttlichen, vom Natürlichen zum Übernatürlichen. Und wenn wir so das christliche Leben feiern, das christliche Leben leben, diese Pilgerschaft unternehmen, dann wird sie auch ganz natürlicherweise zu einer Communio, zu einer Vereinigung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Dann wird sie zu einer Lebens-, Liebes- und Leidensgemeinschaft mit ihm. Das ist Kommunion, Vereinigung mit dem Herrn, Vereinigung auch mit seiner ganzen Kirche. Und wenn wir so unser christliches Leben führen, dann können wir am Ende wirklich das Ite Missa sprechen, geht, zieht euch zurück, meine Freunde, denn die Messe meines Lebens ist gefeiert. Liebe Gläubige, wenn der Begriff des Opfers den Menschen abhanden kommt, dann steht das im Zusammenhang mit dem Abhandenkommen des Opferbegriffes in der göttlichen Liturgie. In der Tat ist ja die Heilige Messe, wie wir sagten, die unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers Jesu Christi. Und dann schaut auf das Kreuz und ihr werdet erkennen, dass alles am Kreuze die Sprache der Liebe spricht. Die ausgebreiteten Arme, um uns zu empfangen, die angenagelten Hände, um uns zu halten, die angenagelten Füße, um bei uns zu bleiben, das geöffnete Herz, aus dem Strömen des Erbarmens und der Gnade fließen, das geneigte Haupt aus Ergebenheit in den Willen des Vaters. Alles ist ein Bildnis, spricht die Sprache der göttlichen Liebe, die der heilige Paulus heute so herrlich darlegt im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel. Und dort, wo also der Begriff des Opfers abhanden kommt, dort gibt es auch keine Liebe mehr. So wie der Herr am Kreuze als Bildnis, als Wirklichkeit der Liebe hing, in Hingabe an den Vater, in Aufopferung seiner selbst, so ist er auch gegenwärtig auf unseren Altären. Und so erwartet er auch von uns, dass wir mit ihm eins seien und uns selbst stets auffassen als eine gelebte, heilige Messe. Liebe Gläubige, wenn wir die heilige Messe in dieser Art und Weise begreifen, dann werden wir verstehen, dass die neue Liturgie für uns ganz und gar nicht annehmbar ist. An ihr haben 6 protestantische Pastoren mitgearbeitet bei ihrer Erstellung. Es ist also viel protestantisches Gedankengut hier eingeflossen. Sie ist für uns nicht annehmbar, weil sie die Kirche nicht erbaut, sondern sie eher zerstört, weil sie den Seelen unermesslichen Schaden zufügt. Und so sind wir fest entschlossen, am überlieferten heiligen Messopfer festzuhalten. Nicht aus Starrsinn, nicht aus Rechthaberei. Wir sind weit davon entfernt. Nein, einfach aus dogmatischen, lehrmäßigen und auch spirituellen Gründen heraus. Es ist uns eine heilige Verpflichtung. Wir können die neue Liturgie nicht annehmen, weil wir sehen, welche bittere Früchte sie tagtäglich hervorbringt. Man sieht, wie die Kirchen sich leeren, wie die Klöster da niederliegen, wie die Priesterseminare nicht mehr blühen, wie die Ehen zerbrechen, die Familien sich auflösen. All das, dieser ganze Niedergang, auch der gesellschaftliche Niedergang, steht im Zusammenhang mit der Abbrucharbeit am Heiligen Messopfer. Und insofern, liebe Gläubige, müssen wir an diesem unermesslichen Schatz der Heiligen Messe um alles in der Welt festhalten und ihn einer neuen Zeit, einer zukünftigen Generation entgegentragen, unbeschadet entgegentragen. Es ist dies eine heilige Verpflichtung. Und dann wird die Heilige Messe für uns zum Vorhof des Himmels. Dann wird sie zum Vorgeschmack der ewigen Seligkeit, zum Vorgeschmack der Visio Beatifica, der seligen Schau des dreifaltigen Gottes. Und dann werden wir wirklich in der Kraft des Blutes Christi auch die Kirche wieder aufbauen, zwar im sehr kleinen, gemäß unseren sehr schwachen Möglichkeiten und Fähigkeiten, aber wir sehen es überall, wie aus der Kraft des heiligen Messopfers heraus die Christenheit aufgebaut worden ist und auch heute eine Christenheit erneuert wird im Blute des gekreuzigten Jesus. Liebe Gläubige, dies sei unser heiliges Vermächtnis, von dem der Herr gesprochen hat, Novi et Eterni Testamenti, das neue und ewige Testament in seinem Blute, das für uns aufsprossen soll zur ewigen Seligkeit, zur Anschauung des dreifaltigen Gottes und zur Feier der göttlichen Liturgie des geopferten Lammes, das dort in der Ewigkeit unter dem Jubel und der Anbetung aller Engel und Heiligen unablässig dem himmlischen Vater seine Wundmale darstellt, zeigt und um Erbarmen und Gnade fleht für diese sündhafte Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.